redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von D-Radio Wissen und Vrindt. Und von D-Radio Wissen, wie immer, Matthias von Hellfeld zugeschaltet.
Ich grüße dich,
Oskar. Obwohl, ich muss fragen, heißt das überhaupt noch D-Radio Wissen? Ihr werdet umbenannt, ne?
Wir werden umbenannt und das wird irgendwann im nächsten Jahr passieren. Dann. Aber der Name ist jetzt da und wir finden ihn so lala.
Ja, und, aber naja, nee, dann ich wollte nur wissen, ob wir weiterhin D-Radio Wissen sagen. Aber, ja.
Sagen wir.
Thema heute, Anna Politkovskaja. Das ist, wenn ich ehrlich bin, ein Name, den ich schon mal gehört habe, aber mit dem ich absolut nichts anfangen kann. Außer, dass du mir gesagt hast, das ist diese Journalistin, die in Russland erschossen wurde.
Ja.
Wer ist das?
Anna Politkovskaja war tatsächlich eine Journalistin, wie du richtig gesagt hast, und zwar eine regierungskritische Journalistin, die sich mit Russland und der Außenpolitik im Besonderen mit dem Tschetschenienkrieg auseinandergesetzt hat. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Und die also aufgedeckt hat, wie sich russische Soldaten dort benommen haben, welche fürchterlichen Verwüstungen dort stattgefunden haben und wo sozusagen strukturelle Gewalt mit im Spiel war. Und diese Sachen hat sie also in einer Zeitung veröffentlicht, hat auch Bücher geschrieben und ist damit sozusagen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ins Visier der russischen Geheimdienste geraten und ist dann in einer wirklich, ich sag mal, Hinrichtungsszenerie mit 4 Schüssen vor ihrer eigenen Wohnungstür umgebracht worden. Und damit war sozusagen nicht nur ihr Leben beendet, sondern damit kriegte man aus dem Westen auch auf einmal einen Blick auf das neue Russland, das eben völlig anders war, zumal diese Anna Politkovskaja ja eine sehr schillernde Figur gewesen ist. Sie wird, und das hören wir uns auch gleich nochmal an, von einem, der eine Biografie über sie geschrieben hat, nämlich Norbert Schreiber, der sie kennengelernt hat und sie beschrieben hat und ein Bild gezeichnet hat von einer Frau, die relativ widersprüchlich war, aber offenbar eine sehr straighte und eine sehr ehrliche und eine ganz großartige Frau gewesen ist.
Ich habe sie kennengelernt in Leipzig bei der Buchmesse, als sie ihr Buch In Putins Russland vorgestellt hat. Und wenn man eine Stunde bei einem Interview zusammen ist, dann lernt man sich natürlich ein bisschen kennen, aber nicht sehr tiefgründig. Aber im Zuge der Recherchen für dieses Buches, im Nachklang dann zu der Ermordung, konnte ich natürlich auch mit Kollegen sprechen und dann ergab sich ein Bild von einer Journalistin, die jetzt nicht mit ihrer Prominenz gespielt hat. Graues Haar, seriös, elegant gekleidet, ganz dezent und in der Arbeit hartnäckig, unbestechlich, realistisch. Utopien waren, glaube ich, nicht so ihre Sache. Sie war nachdrücklich ernsthaft engagiert, argumentierend, leidenschaftlich, sich irgendwie nicht schonend, mutig, pflichtbewusst, eine intellektuelle, intelligente Frau mit Charakter, journalistischem Ethos, konsequent und wahrheitsliebend.
Also eigentlich das, was einen Journalisten auszeichnen sollte und wovon es heutzutage viel zu wenige gibt bei der Masse von Menschen, die sich Journalisten nennen.
So ist das. Und insofern ist sie eben dann auch eine im Grunde genommen sehr prominente Figur geworden durch die Hinrichtung, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, weil das eben ein Schlaglicht gelegt hat auf das damalige Russland im Jahr 2006, also vor 10 Jahren. Damals war Wladimir Putin schon 6 Jahre Präsident. Davor war er ja eine Übergangszeit Ministerpräsident gewesen und er war jetzt also der starke Mann. Und er hatte mit den Hinterlassenschaften von Boris Jelzin zu kämpfen, an den erinnern wir uns vielleicht noch. Das war jener Mensch, der...
Das ist das, was du mit das neue Russland meinst jetzt, ne? Weil das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich wollte fragen, was meinst du eigentlich damit?
Ja, okay. Genau, also das ist Boris Jelzin hatte das Erbe sozusagen übernommen von Michael Gorbatschow. Ja. Der wiederum hatte Russland ja komplett auf den Kopf gestellt durch Glasnost und Perestroika. Ist im Grunde genommen von seiner eigenen Geschichte und von seinen eigenen Ideen überrollt worden, weil er natürlich nicht wollte, dass die UdSSR damit sozusagen zu Ende ist und kaputt geht. Aber das war dann letzten Endes nicht zu verhindern, ist aber ein anderes Thema. Und seine Nachfolge...
Schade, ich wollte gerade was fragen.
Ja, kannst du auch.
Ich habe so, also es ist jetzt dummerweise auch in der Rückschau, ich habe so das Gefühl, dass alle das haben kommen sehen, nur er nicht, Gorbatschow.
Ja,
wie kommt das?
Ja, das kann man das kann man so sehen. Ich bin aber sicher, wenn du in der Situation selber drin bist und dort agierst, dann hast du einen relativen Tunnelblick und versuchst Dinge zu regeln, die sozusagen unmittelbar vor dir liegen. Dass du dann das große Ganze mit im Auge hast, das ist dann schon relativ kompliziert und meistens nicht möglich. Das
siehe deutsche Einheit. Ja.
Ich wollte gerade sagen, das erleben wir selber natürlich jetzt auch. Also ich glaube nicht, dass die britische Regierung wirklich genau weiß, was der Brexit bedeutet. Ich glaube das nach wie vor nicht. Und ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich schon verstanden haben, was da eigentlich auf sie zukommt. Das wird man alles erst hinterher sehen. Aber natürlich ist es so, dass Gorbatschow auf gar keinen Fall wollte, dass die UdSSR zusammenbricht und damit als Weltmacht ausscheidet. Er wollte eine Reform des Ostblocks haben und er wollte tatsächlich eine Art, ich sag mal, freiwillige Union. Das war ja bis dahin eine gezwungene Union. Jetzt sollte es eine freiwillige werden, in der mehr demokratische Strukturen waren als vorher, in der mehr Eigenverantwortung der Leute war und so weiter. Also all diese Dinge, die man unter den beiden Begriffen zusammenfassen kann. Das ist gescheitert und sein Nachfolger wurde Boris Jelzin und Boris Jelzin hat dieses Land nun tatsächlich in der Zeit, in der er es regiert hat, also 8 Jahre lang, nicht besonders gut regiert. Das kann man wohl sagen. Er hatte am Schluss seiner Zeit auch wirklich kaum noch die Fähigkeiten dazu, dieses Land zu regieren. Er hat, wie auch Präsident Putin später, mit sehr vielen Unruhezonen in der ehemaligen UdSSR zu kämpfen gehabt. Also Stichwort Tschetschenien zum Beispiel. Und dort also versucht sozusagen dieses riesige Russland irgendwie wieder zusammenzuhalten oder immer weiter zusammenzuhalten, das ist letzten Endes bis zum heutigen Tage schwierig. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass es gescheitert ist, aber es ist auf jeden Fall schwierig, weil eben sehr viele hoch unterschiedliche Menschen, Gruppierungen und Ethnien in dieser UdSSR zusammengelebt haben, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Herkunftsgruppen und so weiter, also wo man wirklich sehr viele Schwierigkeiten haben konnte. Und dieses Erbe sozusagen tritt der Putin an. Und wir müssen jetzt nicht Putin versuchen zu verstehen. Das ist wahrscheinlich für uns auch schwer möglich. Aber ich sag mal so 2, 3 Sachen, die eben in der Zeit passiert sind, die, ich sag mal, das russische Selbstverständnis und das russische Eigenbild sehr stark angekratzt haben. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere, 2000 kam es zu diesem dramatischen Atom-U-Boot-Unfall. Die Kursk ist unter Wasser explodiert und hat also mit vielen Toten einen schlimmen Schaden angerichtet. Und das Problem war, der Unfall hat gezeigt, in welch einem miserablen Zustand die russische Flotte gewesen ist. Das war ja so, ist ja so ein Prunkstück. Ja, die Flotte oder unsere Flotte, die sowjetische Flotte, ist also was ganz Tolles. Und das dieser Unfall zeigte, dass es eben Quatsch war. Man konnte weder retten, noch war diese ganze Geschichte zu retten. Es war also im Grunde genommen eine Katastrophe fürs Selbstbewusstsein. Mhm. Und dann fand das Ende der russischen oder der Raumstation Mir statt. Das war der zweite Punkt, wo man sagte, jetzt haben wir auch wieder so etwas verloren sozusagen. Wir haben den Kalten Krieg offenbar verloren. Wir sind nicht in der Lage, unsere eigene Flotte aufrechtzuerhalten. Und jetzt wird auch noch diese Raumstation abgebaut, die doch so wunderbar bis dahin funktioniert hat. Und das alles in der Ägide von Boris Jelzin. Und der Putin sozusagen übernimmt das und er versucht, den Russen so allmählich dieses Gefühl wieder zurückzugeben, dass sie eben nicht etwa ein Entwicklungsland sind, sondern eigentlich immer noch eine Supermacht. Mhm. Und dann, wenn man das sich mal so vor den Kopf holt, dann wird es schon etwas anders zu verstehen. Und dann kann man sagen, wie hat er das denn gemacht oder mit welchen Methoden hat er das gemacht? Hat er gesagt, erstmal hat er unheimlich viel Glück gehabt, weil die Preise für Öl und Gas sind gestiegen, sodass also der Staat relativ schnell wieder flüssig geworden ist, sage ich jetzt mal. Also es war wieder Geld da. Dann hat er sich sehr stark herauskristallisiert als starker Mann. Also Putin war von Anfang an einer, der gesagt hat, Leute, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich werde euch niemals im Stich lassen. Ich werde immer die russischen Interessen durchsetzen. Und wenn hier einer pampig wird, dann werde ich ihm das Gewehr unter die Nase halten. Das hat er zum ersten Mal in Beslan gemacht, in Nordossetien. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, da wurde von Terroristen, sage ich jetzt einfach mal, Geiseln genommen, 700 Menschen, wenn ich das richtig sehe, und dann wurde das alles gestürmt und mit militärischen Mitteln beendet und hinterher waren 300 Leute tot. Aber es war klar, ich lasse mir nichts gefallen, ich werde zurückschlagen und wir sind wieder stark. Russland wird, wir sind eine Republik oder ein Land, das sich wehren kann und ich bin euer großer Saubermann und ich werde auf jeden Fall versuchen, unsere Interessen zu, ich sag mal, hochzuhalten oder durchzusetzen. Und das wiederum ist offenbar etwas, was vielen Russen gefällt, wo man einfach sagen kann, endlich haben wir wieder jemanden, der uns versteht, der vor uns steht, der uns führt, der weitergeht und der einfach die russischen Interessen nicht wie zum Beispiel Gorbatschow, der sie in den Augen vieler Russen verraten hat, weil das Land jetzt gar nicht mehr da ist, Und eben auch Jelzin, der dann in der letzten Zeit seines Lebens tatsächlich ein Trunkenbold war und sich blamiert hat in der Weltöffentlichkeit. Der ist ja gestolpert und gefallen, ja, und gedallt hat.
Das war nicht schön.
Schrecklich.
Ich habe ja den Eindruck, dass die Betonung dabei liegt, ein Mann, der uns führt. Ich glaube, das ist auch sowas, was dem Menschen sehr innewohnt, gesagt zu kriegen, wo es lang geht. Dass keiner groß zu denken hätte.
Genau, weil es eben tatsächlich, es macht ja einfach. Es ist ja ganz einfach. Und dann sagst du einfach, der hat das so gesagt, wir machen das jetzt und fertig. Und ich will das gerne nochmal, weil das mit der Anna Politkovskaja ja auch so viel zu tun hat, auf einen Konflikt so ein bisschen näher eingehen. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Tschetschenien-Konflikt. Den gibt es seit 1994. Also 92, um das nochmal zu erklären, beginnt die GUS, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Das sollte so eine Art Nachfolge der UdSSR sein. Und die Gründung dieser GUS findet irgendwann Anfang Dezember 1991 statt. 3 Wochen später tritt Gorbatschow zurück, weil die GUS die UdSSR überflüssig macht oder nicht mehr lebensfähig macht. Mit seinem Rücktritt, da es keinen Nachfolger gibt für ihn, endet die UdSSR. Boris Jelzin holt die rote Fahne von der Kremlturm runter und zieht die russische Fahne auf. Mhm. Und damit ist sozusagen auch nach außen hin der Übergang geschafft. Und er übernimmt sozusagen das Problem, dass das zerbröckelte UdSSR-Reich an den Rändern Problemzonen hinterlässt. Klar. Das war auch während der UdSSR mal schon eine Problemzone, aber jetzt sind die eben frei sozusagen. Und
jetzt haben sie eigene Armeen, mit denen sie sich halt gegen den Besatzer praktisch stellen können.
Genau. Ne? Ja. Und eines dieser Konflikte ist eben tatsächlich Tschetschenien. Da gab es 1994 einen Putschversuch, der sogar pro-russisch war, also wieder den Anschluss herstellen wollte. Der wurde natürlich von Moskau unterstützt. Aber dieser Putschversuch scheiterte in einem totalen Desaster. Es wurde sozusagen zur Schmähung der russischen Macht, wurden russische Soldaten gefangen genommen von den Putschisten. Und Boris Jelzin hat dann ein Ultimatum gesetzt, hat gesagt, ihr müsst die wieder rauslassen. Das wurde verstrich. Und es begann also ein regelrechter Tschetschenienkrieg, der erste sogenannte Tschetschenienkrieg. Und im August 1996, also er hat fast 2 Jahre gedauert, eroberten die tschetschenischen Rebellen, da erinnert man sich vielleicht noch an die Hauptstadt Grosny zurück. Mhm. Also die Schlacht um Grosny war etwas ganz Schreckliches, das kann man vergleichen mit Aleppo. Jedenfalls, sie eroberten die Stadt zurück, damit war der Krieg zu Ende. Und was eben auch mit diesem Ende des Krieges Einzug hielt, war die Scharia. Ah. Also wir haben dann in Tschetschenien eine muslimische Veränderung sozusagen, eine Islamisierung dieser Gegend, der Welt. Und 2-3 Jahre lang galt sogar die Scharia dort. Also alles das innerhalb sozusagen dieses ehemaligen UdSSR-Reiches und am Rand des neuen Russland. Und zu dieser Zeit kam es dann dazu, also 1999, dass Tschetschenien das Nachbarland Dagestan überfallen hat und damit den zweiten Tschetschenienkrieg ausgelöst hat. Dagestan, sehr viel kleiner, wurde also von Tschetschenien überfallen. Und in Russland war Wladimir Putin Ministerpräsident und er ließ dann dort sofort Truppen einmarschieren. Er war ja der Saubermann und der Sicherheitsgarant. Und dann sagte er, wir machen jetzt sofort kurzen Prozess und wir gliedern Tschetschenien wieder als eine autonome Republik in Russland ein. So, und damit hat er sich sozusagen profiliert als eine Art Sicherheitsgarant. Und das nächste Beispiel fand dann mitten in Moskau statt. Dubrovka Theater, erinnert sich vielleicht an
dieser Gaseinsatz, oder?
Schreckliche Nummer. Ende Oktober 2002 war das. Tschetschenische Terroristen wieder, die natürlich sich mit der Eingliederung in Russland nicht abfinden wollten, marschieren also in dieses Theater rein und nehmen 700 Menschen als Geiseln und verlangen, dass das russische Militär auf der Stelle aus Tschetschenien abziehen soll. Und das hat natürlich Putin gehört, hat gesagt, die haben einen Vogel und gibt auf der Stelle den Befehl, das Theater zu stürmen. Dann wird Gas eingesetzt, wie du richtig gesagt hast, und es werden 129 Geiseln und 41 Terroristen bei dieser Aktion getötet. Ja. So, wie auch immer, das wollen wir jetzt nicht alles im Einzelnen machen, aber da sieht man einfach mal, Putin hat, der überlegt nicht lange, sondern er antwortet mit Härte und mit militärischen Aktionen.
Das hast du ja heute noch, mit Putin umzugehen, glaube ich, da ist es wichtiger schwierig zu handeln als zu reden.
Genau, es ist schwierig. Ja. Und insofern macht er sich halt den Ruf, den er da in Russland hat. Er meinte, er wird ja gewählt und die Leute finden ihn ja offenbar in ihrer Mehrheit jedenfalls gut. Er erarbeitet sich also diesen Ruf mit tatsächlichen Aktionen. Und er scheut auch offenbar nicht davor zurück, Stichwort Menschenrechtsverletzungen, also diese militärischen Aktionen zumindest nicht ohne, ich sag mal, strukturelle Gewalt gegenüber Bevölkerung, gegenüber Rebellen auch ja zu begleiten zu lassen.
Also ich sehe jetzt schon die Kommentare unter dieser Sendung, aber die NATO und die Amis sind auch schlimm. Ja, wissen wir, könnt ihr euch sparen. Wir reden nur nicht über die NATO, sondern über Russland.
Ja, also da muss ich wirklich jetzt auch mal sagen, also in diesem Falle ist es aber tatsächlich so, dass ich sage jetzt mal, es wird wahrscheinlich keinen Befehl geben, zu vergewaltigen und zu verschleppen und zu foltern. Aber es gibt auch keinen Befehl, das nicht zu machen. Und
es gibt ja Möglichkeiten, das zu verhindern, indem man, ich sag mal, sowas wie, keine Ahnung, Anti-Gewalt-Training in der Armee macht, was ein bisschen absurd klingt jetzt, weil es ist eine Armee, ja, ja, die lebt von Gewalt. Aber es ist möglich, Umstände zu schaffen, die sowas zumindest eindämmen können.
Ja, also es hat nicht so etwas gegeben wie den Kommissarbefehl von Hitler, ja. Also dass man sagt, wenn man einen russischen, sowjetischen Kommissar, also einen Politoffizier in der Armee findet, der wird auf der Stelle, ohne einfach zu fragen, umgebracht. So etwas gab es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass in vielen tausend Fällen Menschen verschleppt und gefoltert und vergewaltigt wurden, und zwar Zivilisten, und dass das eben strukturell mit zu dem Kampf gegen die tschetschenische Unabhängigkeit gehört hat. Und genau in diese Kerbe hinein schlägt Anna Politkovskaja, indem sie nicht müde wird, über diese Verbrechen und Verfehlungen von Einzelnen, aber auch von ganzen Soldatengruppen zu berichten. Und damit macht sie sich sozusagen als eine Art Nestbeschmutzer einen Namen. Also sie ist jetzt auf einmal diejenige, die diesen Ruf
der glorreichen russischen Armee.
Genau. Und
des glorreichen Russlands damit.
Ne? Und des glorreichen Präsidenten beschmutzt. Und damit, da muss sie einfach rechnen, dass sie dann mit der, ich sag jetzt einfach mal, Staatsmacht in Berührung kommt und dort auf jemanden trifft, nämlich auf Wladimir Putin, der offenbar kein großes Problem damit hat, Leute dann auch, ich sag's jetzt mal, etwas platt umzubringen, wenn es eben in seinen großen Plan reinpasst. Und er hat ja eine Ausbildung oder eine politische Karriere hingelegt, die ihn tatsächlich befähigt, all diese Dinge auch zu können. Er hat ja er ist in Deutschland gewesen, in der DDR damals, deswegen spricht er auch so gut Deutsch. Er war beim Geheimdienst dort und er hat dort alle Repressionsmöglichkeiten kennengelernt. Er hat sie selber angewendet gegenüber Dissidenten und Abweichlern und hat also all das gelernt sozusagen, was er jetzt auch als Präsident befehligt.
Ich finde, der sieht auch immer so aus. Also ich habe damals, als der das erste Mal aufgepoppt ist und ich gehört habe, ja, der war beim KGB, jetzt ist er da Chef in Russland, habe ich immer gedacht, so auf so Fotos von Staatstreffen oder so von Treffen, also wie nennt man das? Staatstreffen. Sah Putin immer so aus, als würde er gerade denken, ich könnte euch, jeden einzelnen von euch, ja, mit der linken Hand sofort erledigen.
Ja.
Und das, so sieht der aus. Und das fand ich immer ein bisschen gruselig. Also der hatte immer so ein komisches, suffisantes James-Bond-Grinsen im Gesicht.
Ja, das ist richtig. Also er ist, ich habe auch das Gefühl, er botoxt ein wenig zu viel.
Ja, das ist jetzt mittlerweile, weil er nicht alt werden will.
Ja, jedenfalls. Ich sag mal so, er war ja am Anfang so eine Art Liebling hier bei uns, weil er eben Deutsch sprach. Er hat im Bundestag eine Rede gehalten, die war sehr gut. Er hat sich kooperativ gezeigt. Wir haben gedacht, da ist jetzt auch so einer, mit dem man ähnlich wie mit Gorbatschow sozusagen auf Augenhöhe verhandeln kann, der jetzt nicht der große böse Bube aus dem Roten Osten ist, sondern der einfach ein ganz normaler Staatspräsident ist. Und wir haben verdrängt.
Gerd Schröder ja auch einen schönen Job von ihm gekriegt.
Ja, wir haben so ein bisschen verdrängt vielleicht auch, dass er zum Beispiel noch in der Wendezeit versucht haben soll, so einen Spionagering mit alten Stasi-Mitarbeitern aufzubauen, die er ja alle kannte, und dass der westdeutsche Verfassungsschutz das durch eine relativ große Verhaftungswelle wohl zunichte gemacht hat. Wir haben im Grunde genommen nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, dass er eine sehr straighte politische Karriere gemacht hat. Die wäre zwar einmal fast gescheitert, er war ja Vizebürgermeister von St. Petersburg, er musste dann aber nach 2-3 Jahren schon wieder zurücktreten, weil also da Unregelmäßigkeiten aufgetaucht sind. Ist er in den Wahlkampfstab von Boris Jelzin eingetreten und ist damit dann so ein bisschen hochgezogen worden. Und Boris Jelzin, auch da muss man ja sagen, der war am Anfang seiner politischen Karriere, also als er in Moskau sozusagen hochkam, ein völlig anderer Mensch, als der er war, während er dann Präsident war, jedenfalls am Ende seiner Präsidentschaft. Also die Tatsache, wie Boris Jelzin, ihr erinnert euch das vielleicht noch, auf dem Panzer geklettert ist bei dem Putsch im August 1991 gegen Gorbatschow und diesen sozusagen im Sinne Gorbatschows abgewendet hat, um dann hinterher Gorbatschow in die Pfanne zu hauen. Da haben wir so gedacht oder haben viele gedacht, das ist ein politisches Urgestein. Das ist ein großer Stratege und ein Typ, der sozusagen ja von langer Hand die Sachen angeht, aber das war eben genau das Gegenteil sozusagen. Das war eine vollkommene Fehleinschätzung. Und Wir hatten jetzt so ein bisschen das Gefühl, mit Putin ist jetzt wieder einer da, der so ein bisschen sich der Welt öffnet und der einfach vernünftig reden kann, der Probleme angeht und nicht, ich sag mal, im Wodka ertränkt und so weiter. Also und deswegen war es am Anfang eben sehr viel besser mit ihm. Und deswegen ist es jetzt so erstaunlich, dass es so furchtbar in die Hose gegangen ist und dass man irgendwie feststellt, der Typ redet auf einem völlig anderen Planeten als wir. Und wir sind
es offenbar, passt, das trifft's ja.
Ja, wir sind offenbar nicht in der Lage, uns mit dem so auseinanderzusetzen, dass man vernünftige Politik machen kann. Und dann kommt eben dazu, und da kommen wir wieder zu Anna Politkowskaja, weil sie nicht die Einzige war, oder sie war nicht die Einzige, die sozusagen die Härte von diesem Mann zu spüren bekommen hat. Es sind Dissidenten verhaftet worden, in Gefängnisse gesteckt worden, mit Vorwürfen und Verurteilungen, die in unseren Augen vollkommen lächerlich gewesen sind. Man erinnert sich an Leute, die umgebracht wurden, die vergiftet wurden und die tatsächlich mit einer extremen Härte tatsächlich einfach, man kann das nicht anders sagen, aus dem Leben befördert wurden. Und das macht uns tatsächlich erschreckend. Und deswegen ist diese Distanz zu dem Mann wirklich groß.
Was ich bei sowas nicht verstehe ist, also ich unterstelle durchaus auch solchen Ländern wie den USA, dass sie sowas machen, dass sie Leute aus dem Verkehr ziehen. Aber bei denen habe ich immer das Gefühl, dass es wie ein Unfall aussieht. Warum passiert sowas in Russland oder überhaupt auch ich habe das Gefühl, in vielen osteuropäischen Staaten, dass einfach mal Leute auf der Straße mit 4 Schüssen niedergestreckt werden, während sie aus der Kneipe kommen?
Ja, das kann ich dir nicht sagen, warum das da so passiert und sich da niemand gegen wehrt. Ich weiß nur, dass es offenbar so ist. Das ist ja die Erkenntnis, dass es auch dort auf der einen Seite den Rückzug in das Private gibt. Also es waren jetzt Duma-Wahlen, da war eine ganz geringe Wahlbeteiligung. Und die Erklärung dafür war, dass die Leute sagen, ist mir eh wurscht, wer da gewählt wird. Ist ja klar, was passiert. Der Putin ist der starke Mann und der Medvedev macht, was der sagt und hält sich ansonsten raus. So. Da brauche ich nicht wählen gehen. Und das Ergebnis stand ja im Grunde genommen auch vorher schon fest. Also 40-45% würde dann die Putin-Partei bekommen und der Rest sortiert sich dahinter ein und macht eh alles mit. Also so, das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber diese pro-russische nationalistische Bewegung, die Putin eben ins Leben gerufen hat, die also große Aufmärsche inszenieren kann, die fast wieder so etwas machen kann wie Mai-Paraden auf dem Roten Platz. Mhm. Wo du völlig begeisterte Menschen siehst, enthusiastisch, schreiend, Fahnen schwenkend, Parolen rufend, Lieder singend und so weiter. Und die sind total happy mit diesem Mann und die sind total happy mit diesem neuen Gefühl, ein starkes Land zu sein. Ja. Dazu gehört eben auch Annexion der Krim, dazu gehört Ostukraine, dazu gehört, dass man im Grunde genommen in der Welt sich überall reindrängt und den Syrien-Konflikt nur mit Hilfe Russlands lösen kann, den Iran-Deal nur mit Hilfe Russlands machen kann. Also richtig jetzt wieder versucht, auf Augenhöhe zu den USA zu gelangen. Und ich würde das wirklich auch gerne nochmal unterstreichen. Wir reden jetzt tatsächlich über Russland und nicht über die andere Seite der auf der, ich sag mal, Waage.
Ja.
Natürlich sind die Amerikaner keine Schulbuben und keine lieben Jungs, sondern die machen ähnlich viele Schweinereien. Und was wir also aus den letzten 20, 30 Jahren an Interventionen der Amerikaner erlebt haben, das ist keinen Deut besser gewesen. Nur im Moment ist es tatsächlich so, dass wir uns, weil es uns auch einfach näher liegt, weil Russland einfach näher an uns heran ist und eben auch teilweise jedenfalls eine europäische Macht ist, müssen wir uns damit mehr auseinandersetzen. Und das ist ein relativ schwieriges Verhältnis, was uns da jetzt gerade blüht oder aufgebaut ist. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen wollen, weil der macht einfach immer weiter. Das heißt, dem ist das völlig Würstchen, ob wir uns jetzt hier über ihn aufregen. Ja. Das interessiert den nicht, ja. Also auch die EU und all das, das hält er ja für lächerlich. Ja, und ich kann einfach nur hoffen, dass das nicht weiter eskaliert. Und ich bin allerdings wirklich skeptisch. Ich bin auch schon fast so weit, dass ich keine Nachrichten mehr ertrage, weil ich diese Bilder aus Aleppo und wie wir jetzt gerade zuschauen müssen, dass man dieses Land zerbombt.
Wir haben kürzlich jemanden interviewt von, war das von Help? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Der sagte, naja, Europa geht mit Syrien um, also mit dem Krieg in Syrien um, als wäre es eine Naturkatastrophe. Ja. Das fand ich irgendwie einen sehr treffende Beschreibung und entsprechend beschämend auch, ja.
Aber ich meine, was willst du tun? Willst du jetzt die Russen bombardieren, damit sie aufhören? Willst du den Assad aus Bagdad, aus willst du den Assad zerbomben? Willst du den zerlegen? Wie willst du das machen? Wenn du so eine Macht im Rücken hast als Assad, dann kannst du doch im Grunde genommen tatsächlich tun und lassen, was du willst.
Im Grunde, wahrscheinlich kann man sich im Grunde nur, also wenn man sich nicht mit Russland anlegen will, was man vielleicht nicht sollte, kann man sich eigentlich nur zurückziehen und sagen, komm, hier, hab da, wir hören auf. Alle raus, die raus wollen, und dann können alle anderen dabei Assad irgendwie Heizefeiz machen und in diesem Land leben.
Sekunde mal, Brat. Ach du Scheiße, habe ich nicht ausgemacht. Von Hellfeld. Wer ist da bitte? Ja, jetzt kann ich aber gerade überhaupt nicht. Und wir haben uns auch dagegen entschieden. Viel zu teuer. Das stimmt alles nicht. Trotzdem danke für den Rückruf. Ich bin jetzt gerade beschäftigt. Ja, danke. Bin gleich wieder bei dir, Holger.
Ja, ja.
Ich muss nur was. Entschuldigung, jetzt bin ich wieder da.
Jo, wo waren wir denn? Eigentlich waren wir fertig, ne?
Ja. Ja, kannst du da jetzt einfach noch einen Schluss dran basteln, ja, ne?
Ja, na klar. Was haben wir denn zuletzt gesagt? Das Gleiche sehen wir in Syrien. Wie willst du?
Kannst du nicht mal vorspulen oder nochmal kurz?
Nee, kann ich nicht, leider. Hin und her spulen kann ich nicht.
Ja, pass auf, dann lass uns doch einfach noch zwei Sätze über Syrien sagen. Die kriegst du da dran und dann kannst du danach dann abnehmen. Und also die Frage ist einfach tatsächlich, wie wir uns dann da verhalten wollen. Wenn wir das nicht als Naturkatastrophe akzeptieren, wie du das gerade formuliert hast, dann müssen wir mitmachen oder wir müssen irgendwie diejenigen, die daran beteiligt sind, dazu irgendwie bringen, aufzuhören.
Oder wir gestatten denjenigen, die da raus wollen, rauszugehen und überlassen den Rest tatsächlich Assad.
Ja.
Ja, klingt auch nicht befriedigend.
Nee.
Wir beenden diese unbefriedigende Sendung. Nein, wir beenden diese befriedigende Sendung mit einem unbefriedigenden Ergebnis. Weisen selbstverständlich wieder darauf hin, dass es eine passende Sendung auf D-Radio Wissen gibt. Sie heißt Eine Stunde History und läuft am 9. Oktober 2016. Danke, Matthias.
Bitteschön.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht.